Japans Warnsystem lässt sich einfach manipulieren, Kakerlaken erobern Hokkaido und Putin gibt Japan einfach die Schuld an allem. Hallihallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Der Esel wird wieder zuletzt genannt. Moin.
Tja, muss so sein, ne?
Naja. Ja,
Fluch des
Chefredakteurs. Vor allem bei den Themen heute, da ist,
Ja, übrigens nicht wundern, falls wir heute Cat-Content haben. Eine der drei meiner Hauskatzen ist hier. Mal sehen, ob sie sich nachher auch noch zu Wort meldet. Sie ist nämlich sehr gesprächig.
Verspreche nichts, was du dich halten kannst, Micha, ne? Ja, hol die Katze ans Mikro.
Ich hab Bestechungsmaterial hier liegen. Die guten Leckerlis.
Ja, du weißt doch, Miezekatzen gehen immer. Das wissen die Japaner schon, ne? Mit Katze ja, drauf allerdings. Lässt sich alles verkaufen.
Ja, ey, zu schade, dass wir heute keine Katzennachrichten haben aus Japan.
Nee, aber, stimmt. Aber wir haben Kakerlaken.
Genau, wir haben ja schon angekündigt, Kakerlaken. Ich bin sehr glücklich, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Kakerlake sehen musste.
Und du Glückliche. Meine Freunde sind es auch nicht, aber wir fangen trotzdem an mal mit Russland, denn das ist ja auch bei uns gerade ein Megathema. Und der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Ja, und hat Japan eigentlich die Schuld wirklich an allen gegeben. Vor allen Dingen natürlich auch daran, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern so schön verschlechtert haben. Und er behauptete gleichzeitig allerdings auch, dass sein Land ja zu Gesprächen über den Territorialstreit und über einen Friedensvertrag bereit gewesen sei. Kleiner Spoiler, Russland hat das übrigens abgebrochen.
Ja,
also die Gespräche.
Es fehlt nur noch, dass er gesagt hätte, jetzt habe ich mal zurückgeschossen. Ausnahmsweise.
Ja, das kommt wahrscheinlich.
Ich frei nach dem Motto, ich bin ja so ein lieber Kerl, aber jetzt bin ich auch so ein bisschen stinkig. Und die Japaner denken sich so, was?
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, er hat sich auch noch beschwert darüber, dass sich Japan darüber beschwert hat, dass er diese drei Inseln oder diese Inselgruppe besucht hat. Darum geht ja der Territorialstreit und das fand er gar nicht lustig, weil, oh mein Gott, sie haben sich beschwert, da wurde ja erst der Botschafter einbestellt und jetzt dann nochmal die laute Beschwerde, also ganz ehrlich, der Typ, sorry, der ist doch geisteskrank in der Birne.
Es hat so ein bisschen was von so dem School-Bully, der sich dann beschwert, dass man ihn irgendwie Dickarsch genannt hat oder so, ne? Ich verhaut da die ganze Zeit und jetzt kommt er an, der war gemein zu mir, der hat gesagt, ich bin doof.
Also wer es übrigens nicht weiß, Japan und Russland haben bis heute keinen Friedensvertrag geschlossen, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kriegshandlungen wurden nur formell beendet, mehr aber auch nicht. Es gibt halt seitdem einen Streit um vier Inseln, das ist Etofuru, Kunashiri, Shikotan und da gab es noch eine Insel, Habumaya oder irgendwie so. Die sind von der Sowjetunion besetzt worden und Japan sagt halt eben, hallo, das ist aber unser Staatsgebiet, also rückt immer wieder raus, darüber streitet man sich schon seit Jahren oder beziehungsweise verhandelt seit Jahren. So, nachdem Russland dann der Meinung war, wir müssen mal in die Ukraine einmarschieren, hat Japan ja Sanktionen gegen Russland ergriffen, so wie ganz, ganz viele andere Länder. Fand Russland jetzt nicht so toll und dann wurden halt die Friedensverhandlungen erst gestoppt und danach wurde dann die Reisefreiheit für die ehemaligen Bewohner gestoppt. Da gab es eine Visumfreiheit, damit die halt eben rüberreisen konnten und so weiter und so fort. Man muss aber auch dazu sagen, Japan ist ein bisschen inkonsequent, weil es wird ja immer noch Gas aus Russland gekauft wie im Weltmeister. Man nimmt jetzt auch die Austauschprogramme also wieder auf, so für Studenten und so weiter und so fort. Also so ganz konsequent ist man da auch nicht. Naja, und dann ist noch der Punkt, dass Japan demnächst zusammen mit den USA und Australien Militärübungen durchführen wird. Und da hat Russland dann ganz kräftig mit Gegenmaßnahmen gedroht. Also, um es mal anders auszudrücken, Russland ist da momentan gerade so, wir haben Raketen, wir können sie abschießen.
Ja, wobei
ja,
es, wie
das
gesagt,
große
ja
Problem
schon ja,
bei
sorry.
Dem ganzen Clowns-Geschäft dort. Ist nämlich dasselbe Unsinn wie bei Trump oder bei dem einen aus England, dem Boris Johnson, wie das war. Die verschleiern halt wirklich viel, wie es wirklich in dem Land zugeht und wie die Beziehungen wirklich sind.
Ja.
Das ist so schwer zu sehen. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ist Russland kurz vorm Abnippeln oder geht es da ganz
also,
üblich weiter? Wie ist wirklich die Verbindung zu Japan? Weil du gesagt hast, ne, bei einigen Sachen haben sie nichts geändert im Vergleich zu den letzten 10 Jahren.
Also, um mal ganz kurz über Russland zu sprechen, wie es da so geht. Der Punkt ist, man hört ja momentan ziemlich viel. Viele oder einige sind ja ganz brennend Russland-Fans. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, reist man einen Monat hin und danach reden wir mal weiter. Also lebt man genauso wie die Russen da. Es ist nämlich tatsächlich so, Russland ist erstens schweineteuer geworden. Die Löhne sind extrem niedrig. Gesundheitstechnisch läuft das da auch nicht ganz so toll. Also sprich, die Lebenserwartung ist ganz stark gesunken und so weiter und so fort. Es läuft alles andere als gut da drüben. Die Propaganda läuft natürlich auf volle Kanone und es ist ja nun mal erwiesen, dass Russland da nicht gerade zimperlich ist. Ja, also nein, es läuft gar nicht gut. Und ja, Putin braucht dringend politische Erfolge. Hat er ja nicht. Ich meine, mittlerweile wird ja selbst in Russland klar, oh, warte mal, Moment, das ist doch dieser komische Angriffskrieg da drüben. Der sollte doch relativ schnell beendet sein. Und warte mal, warum brennt das bei uns jetzt gerade? Weil komischerweise gewinnt gerade die Ukraine ein bisschen die Oberhand und ballert ordentlich mit Drohnen zurück. Das muss man ja nun mal da ganz ehrlich sagen. Und das läuft da auch nicht so toll für Putin. Da sterben täglich... Also gut, jeder Mensch, der stirbt, das ist einer zu viel, aber da sterben halt täglich Tausende oder beziehungsweise sehr viele, ich weiß jetzt nicht, keine genaue Zahl, gerade auf russischer Seite und die Menschen werden immer unzufriedener. So, selbst der beste Diktator oder der härteste Diktator oder wie auch immer, der wird sich nicht ewig halten können, wenn er so eine Scheiße am laufenden Band baut. Und der baut Scheiße, weil auch der Wirtschaft geht's logischerweise da drüben nicht gut. Das knallt halt alles auseinander. Naja, und ich meine, schauen wir mal, er macht jetzt gerade Säbelrasseln Richtung Deutschland. Die Propagandamaschine läuft da ja 1A. Wusstet ihr eigentlich, dass wir angeblich Internierungslager für Russen gebaut haben? Das kam gestern, ging das in Russland rum. Und naja, auf der anderen Seite, man will ja auch noch lieb Kind mit China und so weiter. Man braucht ja China unbedingt und man braucht ja auch Nordkorea. Also droht man jetzt so diesen... wie soll ich sagen, diesen Schandfleck auf der Karte Japan, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es ist politisches Kasper-Theater, ganz ehrlich. Einfach nur, ich habe dicke Eier.
Ja, besonders weil im Moment geht's allen hier, allen Industriestaaten geht's schlechter auf der ganzen Welt. Alles wird teurer und die soziale Strukturen fangen an, schwächer zu werden.
Auch dann, wenn man gerade ganz kurz, gleich mal eins zu sagen, auch in China läuft die Wirtschaft alles andere als gut, auch wenn man hier immer das Gegenteilige hört. Ja, ja, sie haben starke Wirtschaftsbereiche, aber im Inland kracht auch ganz viel gerade zusammen. Also das darf man nicht vergessen. Nicht ganz unschuldig ist daran übrigens Trump, dieser kleine Hornochse mit seinem blöden Krieg. Übrigens auch lustig, Trump hat im Wahlkampf behauptet, er wird die Söhne... amerikanischer Mütter nie in den Krieg ziehen lassen. Ja, das hat ja lange gehalten. Ne? Und der Krieg ist ja auch nur entstanden, sagen wir mal ehrlich, weil Trump einfach innenpolitisch eine totale Vollnulpe ist, denn auch in Amerika läuft das alles andere als gut. Ja, es ist halt ein politisches Säbelrasseln und ich würde sagen, geschicktes Manöver fast, aber geschickt kann man das jetzt auch nicht unbedingt gerade nennen. Und die Menschen sind halt nicht komplette Vollidioten. Also jedenfalls nicht jeder. Also ewig täuschen funktioniert halt einfach nicht. So, und dieses Hin und Her, was jetzt hier stattfindet, das wird in der nächsten Zeit sich noch weiter verschärfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ob jetzt dann irgendwann ein Krieg ausbricht, bezweifle ich natürlich. Also jedenfalls ein Krieg, direkter Krieg, nee, glaube ich nicht. So doof sind selbst die nicht und außerdem kann sich Russland das auch nicht leisten. Aber der Ton wird halt schon deutlich schärfer.
Ja, aber Worte sind Worte. Worte sind nicht Spritpreise, da kümmern sich die Leute eher drum, ne?
Richtig. Das ist nämlich der Punkt. Worte sind nicht Spritpreise.
Ja, ne? Also es nimmt den Leuten ihr Brot und Spiele weg und dann wären sie ganz schnell unzufrieden. Scheiß auf Propaganda, ne? Das bringt dann halt nichts.
Also es ist halt so, dass das selbst mittlerweile der japanischen Premierministerin aufgefallen ist, dass da ein bisschen was schief läuft. Surprise, surprise. Mit dem Ergebnis, dass sie jetzt gesagt hat, okay, die hohen Lebenshaltungskosten sind jetzt ab sofort das politische Thema Nummer 1, das ist meine Agenda und so weiter und so fort. Und dementsprechend wurden auch 616 Milliarden Yen also 3,32 Milliarden Euro für weitere Subventionen von Benzin bereitgestellt, damit der Benzinpreis bei rund 170 Yen bleibt, also so 92 Cent. Das ist eine ordentliche Summe. Problem an der ganzen Geschichte, das ist nur ein Tropfen auf heißen Stein, weil eben die Strom- und Gassubventionen auslaufen werden jetzt demnächst. Und dadurch wird das Leben nicht günstiger. Gut, man bezahlt halt nicht so viel für Benzin, okay. Aber, naja, wie gesagt, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, ist ja nichts Neues. Aber können wir mal drüber reden, dass selbst in Japan die Benzinpreise günstiger sind als bei uns? 92 Cent. Wow.
Ich wollte mich gerade fragen und überlegen, bereichern sich die großen Ölkonzerne auch in Japan an den ganzen Geldspritzen aus der Regierung?
Das traut sich keiner.
Sicherheit, ne?
Nein. Also das traut sich da drüben keiner. Tatsächlich achten die in Japan sehr stark politisch gesehen auf den Benzinpreis. Das ist nicht so hier wie bei uns, wo man eigentlich eher Best Friend mit den Benzinkonzernen ist, weil das sind halt ausländische Unternehmen. Da mischt man nicht mit. Und die japanischen Unternehmen, die haben eine ganz andere Geschäftsethik, in Anführungsstrichen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie besser sind oder so. Nee, es sind auch Vollpfeifen. Aber man traut sich definitiv nicht so dermaßen, die Leute zu bescheißen. Und die Steuern sind dementsprechend auch ein bisschen günstiger als hier, weil der Benzinpreis ist ja steuerlich extrem ouch. Ich weiß auch ehrlich gesagt ja nicht gerade, was der Krams bei uns kostet. Ich fahre kein Auto, von daher keine Ahnung. Aber soweit ich das mitbekomme, ist bei uns das wieder ganz schön nach oben geschossen. Jedenfalls höre ich halt ganz viele Autofahrer kotzen.
Ja, wir haben die teuersten, glaube ich, gerade zurzeit in ganz Europa. Und wir sind, ich fahre ja auch kein Auto, aber ich glaube bei 2,50 € oder so ist
das. Ach, schön, das nenne ich mal Preis. Ah ja, Lodge. Tut weh.
Auf jeden Fall, man muss bei den Subventionen sagen, ne, das ist ja aus Steuergeldern. Das heißt, auch wenn du dann weniger an der Tankstelle zahlst, im Endeffekt hast du trotzdem für bezahlt, weil dein Steuergeld dafür verbraucht.
Richtig,
der einzige Vorteil ist, dass es halt jetzt nicht in den Rachen der Ölkonzerne reingeschmissen wird, damit sie eine schönere Bilanz haben, aber im Endeffekt
Japan
kriegen sie
es
ja auch.
Japan geht auch tatsächlich ganz geschickt vor. Sie subventionieren die Zwischenhändler und nicht die großen Konzerne, sondern die halt, die von den großen Konzernen direkt kaufen und an die Tankstellen verteilen. Das ist ein bisschen geschickter gelöst tatsächlich. Man muss dazu sagen, ja, du hast auch recht, weil klar sind das Steuergelder, die aus einem Reservefonds kommen. Man ist auch nicht ganz so begeistert, wenn ich ehrlich bin. Klar sagen die Leute, okay, günstig brauchen wir, weil das ist sieht man ja auch anhand der Lebensmittel, da schlägt sich das ja nieder. Trotz allem ist es halt so, dass man kann sich das nicht ewig leisten. Das ist einfach ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. man frisselt ja auch immer noch, wie zum Beispiel jetzt die 1% hier Mehrwertsteuer und so weiter finanziert werden sollen. Und da kommt ja noch was dazu, denn wir haben Ende August gehabt. Tja, wer hätte das gedacht? Die japanischen Ministerien haben mal wieder ganz, 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 ganz viel Geld beantragt. Wir hatten, ich weiß nicht, hatten wir das Thema letzte Woche eigentlich?
Ja.
Ja. Da waren es ja noch so 130 Millionen. Vorgestern waren es Billionen Yen. Vorgestern waren es rund 140 Billionen Yen. Und jetzt sind es 143 Billionen Yen. Also, ich weiß nicht, wo die hinwollen.
Kannst
du
live beim Wachsen zuschauen?
Ja, jetzt ist Schluss. Das waren jetzt tatsächlich alle Anträge, aber das ist eine Summe, du heilige Scheiße. Keiner weiß, wo das Geld hergenommen werden soll.
Ja, besonders in den Jahren davor war es immer so zwischen 100 und 110, manchmal 120, ne?
Mhm.
Aber, jo, das ist 20% mehr im Endeffekt, ne?
Also das ist wirklich ouch. Naja, gut, ich meine, man hat das Geld anscheinend, weil Der Witz ist ja, es sollen ja keine neuen Anleihen ausgegeben werden und so eine Krise. Wie das funktionieren soll, weiß auch echt keiner.
Ach, und der Schuldenberg, er wächst.
Mhm. Ja, vor allen Dingen auch, weil Japan ja erst 15 Billionen Yen gegen den Währungsverfall eingesetzt hat. Das haben sie jetzt dann mal auch bekannt gegeben. Zwischen den 13. Juli und 26. August gebracht hat es nichts. Wahrscheinlich, oder man geht aktuell davon aus, dass Stand heute auch wieder eingegriffen worden ist, weil der Jan mal wieder einen kleinen Höhenflug hingelegt hat, also ganz klein.
Ja, weißt du, ich erinnere mich an unsere alte Heimat auf dem Schiff. Da hatten wir so ein kleines Schildchen, wo drauf stand, unser Schiff ist wie ein Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen.
Mhm.
Und das kann jetzt Japan im Endeffekt über sich auch sagen.
Mhm. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Es ist mühsam. Aber gut, Politik ist ja Politik, langweiliges Thema. Kommen wir mal zu Ausländern. Auch kein besseres Thema, wenn ich ehrlich bin. Also, Japan hat ja bekanntlich seine Kriterien für das Business Manager Visum deutlich verschärft. Also sprich, man muss jetzt mehr Geld zahlen, man muss mehr beruflich und einen anderen Hintergrund haben und so weiter und so fort. Man möchte damit halt verhindern, dass eben Scheinfirmen gegründet werden in Japan, nur damit man Aufenthaltstitel hat. Gut, das ist irgendwo nachvollziehbar. Was man allerdings nicht bedacht hat, ist, naja, die meisten gründen halt kleine Unternehmen. Wir hatten das Thema jetzt ein paar Mal. Aber jetzt haben wir Zahlen bekommen, denn in der ersten Hälfte 2026 haben 953 ausländische Unternehmer Japan verlassen. Das sind viermal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und die Zahl ist halt seit Oktober 2025, als eben die Voraussetzungen gültig geworden sind, deutlich angestiegen. Also man spricht hier offiziell von einer, übersetzt heißt es, dauerhaften Ausreise. Dazu zählen eben Menschen, die Japan verlassen haben, ohne notwendige Schritte für eine später wiedere Einreise vorzunehmen. So, und tatsächlich kann man anhand der Zahlen sehen, aha, also die Visumregeln, das läuft gar nicht gut. Denn es ist halt so, dass viele Menschen sagen, ja, sorry, aber die neuen Bedingungen sind einfach Käse. Weil, wie sollen wir das denn machen? Wir haben das Geld einfach nicht, unsere Unternehmen sind zu klein dafür. Also Japan killt gerade im Prinzip um die Wette kleine Unternehmen.
Ja, und man darf das wirklich nie vergessen. Leute, die aus dem Ausland kommen, Leute, die in einem fremden Land ein Geschäft aufbauen wollen, das sind Leute, die sind bereit, eine Menge Risiken einzugehen, die sind aktiv, die gehen dahin, wo was funktioniert. Wenn die sehen, dass irgendwas nicht funktioniert, dann drehen die sich ratzfatz um, die fackeln da nicht lang.
Ne? Genau, das ist nämlich der Point. Und Japan, sagte ich ja auch schon ein paar Mal mittlerweile, ist halt oder wird aktuell immer unattraktiver für ausländische Arbeitnehmer. Und ich sag mal, selbst jetzt die Grundsachen, man muss halt mehr Geld für das Visum zahlen oder so. Ja, okay, darüber kann man ja nochmal reden. Da kann man auch sagen, gut, das kann man sich zusammensparen, ist meinetwegen okay. Das Problem ist aber, dass gerade diese kleinen Unternehmen meistens zum Beispiel kleine Restaurants oder so sind. Und ja, dass man die zwingen will, hey, du musst aber jemanden haben, der entweder also Japaner ist oder halt eben dauerhaften Aufenthaltstitel in Japan hat. Ich meine, wie sollen die das denn bezahlen? Gerade bei der aktuellen Situation.
Ja, ja. Schrecklich. Die Leute können rechnen. Damit haben die gar nicht gerechnet, die Regierung.
Ja, genau, sie können rechnen und die Regierung kann es nicht. Nee, tatsächlich ist das wirklich eine ganz, ganz blöde Idee gewesen. Es gibt zwar eine Übergangsfrist bis 2028, aber viele sagen halt einfach, ja toll, das wird sich 2028 auch nicht ändern, dann suchen wir jetzt halt jemanden, übergeben das Ding und weg sind wir.
Ja. Bis 2028 können sie ein anderes Geschäft aufmachen, woanderswo. Ne?
Richtig.
Naja, man merkt halt, was man machen möchte. Es ist ja nicht irgendwie, man sagt natürlich, oh ja, wir wollen da vorgehen, dass weniger illegale Leute einreisen und hier bleiben. Aber es ist ja das, was offensichtlich ist, dass man versucht, die Leute rauszuekeln. Also da macht ja eigentlich die Regierung auch keinen Hehl darüber, weil die sagen, ja, eigentlich sind ja Ausländer, wollen wir eigentlich überhaupt nicht haben. Die sind mehr so ein kleines Übel, die wir jetzt halt zulassen. Aber eigentlich wollen wir, dass die sich verpissen.
Jo, genau, ja, das ist natürlich keine praktische Politik, sondern nur eine von Schreckensgespinsten und Ideologie geführte Politik. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall klar, dass sie das so machen. Das ist wie, als hätten sie einen Aberglauben, weil rechneten wird sich das nicht. Das passt nicht rein. Ne?
Nein,
vor allem, es gibt doch überhaupt kein Argument. Also wenn sie wenigstens irgendwie sagen können, nö, ja, wir haben gesehen, dass die wirtschaftlich uns irgendwie schaden oder so. Nein, es ist es ja noch gar nicht mal. Also es gibt kein positives Argument dafür, dass man härter gegen ausländische Unternehmen, ausländische Arbeitskräfte vorgehen müsste.
Es gibt nicht mal Zahlen, wie viele Leute dieses Business oder dieses Visum als dauerhaften Aufenthaltsstatus nutzen, ohne halt ein Unternehmen zu starten. Also es ist alles von vorne bis hinten nicht belastbar. Eigentlich ist es nur eine Vermutung. Ja, sowas wird es natürlich geben, aber da, sagen wir mal ehrlich, das dürfte ziemlich gering sein. Wie gesagt, ein bisschen die Gebühren erhöhen oder so. Okay, kann man ja noch drüber reden, völlig okay. Aber so dermaßen um sich zu schlagen, das ist schon krass. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass japanische Unternehmen immer mehr ausländische Arbeitskräfte benötigen, wie nämlich diese Woche rausgekommen ist. Da wurde mich mal einfach genau nachgefragt. Und also in der Wirtschaft ist man sich einig. Wir brauchen sie und wir müssen immer mehr davon einstellen. Das ist natürlich doof, wenn man die dann auch noch vergrault. Und zwar auch die normalen arbeitnehmenden Ausländer, sag ich mal. Da hat man nämlich genau das gleiche Problem. Da hat man ja auch alles Mögliche verschärft oder will jetzt verschärfen. Wie stellt man sich das eigentlich vor?
Ja, es ist wieder unter diesem blöden Wort Fachkräftemangel zusammengefasst. Ne? Mhm. Und Fachkräftemangel hat heißt oft, wir haben einen Mangel an billigen Arbeitskräften. Das heißt, wenn die keine billigen Arbeitskräfte sich holen, können sie nicht überleben. Was eigentlich eine weitere große rote Fahne ist, ein Alarmsignal für die Wirtschaft, ne?
Ja, vor allem in dem Fall geht es halt allgemein um den Arbeitskräftemangel. Nicht jetzt nur Teilzeitarbeitskräfte zum Beispiel. Aber das Problem ist halt eben schlicht und ergreifend für Unternehmen, gerade auch kleinere Unternehmen, wird es halt immer schwieriger. Das kommt ja noch hinzu, was man auch bei Business Visum nicht bedacht hat. Die meisten Leute sagen halt eben, naja, bevor ich halt eben so einer kleinen Klitsche anfange, ja, gehe ich doch zum großen Unternehmen irgendwo in Tokio, die suchen ja ausständig Leute, dann fange ich halt eben einfach da an. Why not? Ich habe ja die Wahl. Gott, gibt genug offene Stellen. Und das Ding ist halt, die Kleinen gucken halt in die Röhre und das ist natürlich alles andere als gut, weil gerade diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sind ja nun mal die größten Arbeitgeber in Japan. So, ja. Aber ja, da rennen die Leute halt als erstes weg, denn zum Beispiel Lohnerhöhungen und so weiter sind unglaublich schwierig umzusetzen für diese Unternehmen, weil sie einfach das Geld gar nicht mehr haben, gerade in der aktuellen Situation vor allen Dingen, denn die Kosten steigen und steigen und steigen. Transportkosten steigen, Verpackungsmaterial steigt und. Die Leute geben weniger aus, das kam gerade heute. Der Inlandskonsum ist ganz, ganz stark eingebrochen. Ja, super. So,
ja, also es ist
ja. Ja, denk wir mal in so einer kapitalistischen Dystopie, ja? Denk mal, das wäre unser Ziel. Dann wollen wir all die kleinen Unternehmen weghaben und nur noch große haben, die alles beherrschen. Aber das Problem ist, da ist zu viel da. Wir hatten das schon mal gesagt, es ist mehr als 2/3. Das sind 70% von all der japanischen Wirtschaft sind diese kleinen und mittleren Unternehmen.
Oh Leute, hätten die nicht alle mal sich Cyberpunk durchlesen können?
Ugh. Ja, auf jeden Fall, wenn die zu schnell wegbrechen, dann können die großen Unternehmen das nicht irgendwie aufwiegen. Das können Richtig. Die nicht ersetzen.
Ja, vor allen Dingen kommt da noch eine Sache hinzu. Das ist ja so gerade die Ultimativantwort für alles von der Regierung und auch von einigen großen Unternehmen. KI, wir machen das alles damit KI. Ja, Leute, man kann mit KI ganz viele tolle Dinge machen. Man kann damit Jobs wegrationalisieren. Nur überleg mal, wenn jemand keinen Job hat, dann gibt er kein Geld aus. Yes. Das ist für ein Land, dessen Inlandskonsum unglaublich wichtig fürs BIP ist, ganz schön scheiße.
Das Problem ist mit reichen Leuten und mit reichen Firmen ist, dass sie wenig Geld ausgeben. Die sind ja nur darauf eingestellt, mehr Geld zu machen, nicht Geld auszugeben. Und das wird natürlich auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht sich weniger dreht. Ne?
Naja, ich meine, meinetwegen sollen sie halt alles automatisieren. Das Problem ist halt, der Otto-Normalverbraucher bleibt definitiv auf der Strecke. Point. Kleine Firmen werden darunter auch ganz schön leiden, wenn sie das Spiel nicht mitspielen können, wollen oder was weiß ich was. Sehen wir an Google, bestes Beispiel. Google automatisiert, was das Zeug hält. Das erleben wir ja auch am eigenen Leib. Es ist ja toll, dass man ständig unsere News in einer KI-Überschrift liest. Ist halt nur doof, wenn sich dann keiner anklickt. Dann verdienen wir kein Geld, können nichts machen. Doof. Naja, und so beginnt dann irgendwann das große Aussterben. Und das bleibt nun mal leider nicht aus, wenn das so unkontrolliert weitergeht. Und seien wir mal ehrlich, es sieht momentan ziemlich danach aus, dass das unkontrolliert weitergehen wird.
Ja, so aber das geht nur unkontrolliert weiter, wenn es keine Reaktion gibt. Ne? Wenn zu vielen Leuten die wichtigsten Sachen wegbrechen, dann gibt es schon eine Reaktion. Ich meine, die Regierung ist ja schon unbeliebt ohne Ende. Ne?
Also, aber bis das passiert, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Ja, schon.
Und dementsprechend, weil KI ja so toll ist, hat Japan jetzt beschlossen, naja, wir müssen ja sowieso bald die Lehrpläne reformieren, also reformieren wir mal, wir sorgen für flexiblen Unterricht und natürlich, dass mehr KI gelehrt wird. Auf der einen Seite eigentlich keine schlechte Idee, dass man halt eben zum Beispiel Stunden ein bisschen flexibler legen kann, dadurch aber eben sich nicht die Arbeitszeit für Lehrer erhöht und solche Spirenzen sind alles eine schöne Sache. Auch eine gute Sache, dass man zum Beispiel Programmieren oder so ein bisschen mehr vermitteln möchte. Auch alles eine tolle Sache. Das Problem ist aber, dass eben, naja, die Sache mit KI vor allen Dingen Fortbildung für die Lehrer bedeutet, was wiederum zu einer höheren Belastung führen wird, weil KI ist eins der sich, glaube ich, am schnellsten veränderten IT-Business-Geschichten. Also sprich, was heute noch modern ist und das Top, das ist morgen schon veraltet. Das heißt, da muss ich immer weiterbilden, immer weiterbilden. So, da, ja, aber die Weiterbildung muss auch gemacht werden, ne?
Ja, ich meine, die Lehrer haben nicht die Zeit, oder?
Ja. Naja, das ich drücke es mal vorsichtig nicht aus, Naja, nee. Also die Lehrer in Japan sind sowieso schon gnadenlos mit Überstunden belastet. Man versucht auch dort natürlich mit KI ein bisschen zu helfen, zum Beispiel in der Verwaltung. Problem ist, alles da, wo halt persönliche Daten eine Rolle spielen, tja, da kannst du keine KI verwenden, jedenfalls nicht so. Da will man jetzt momentan erstmal gerade dafür sorgen, dass man dann so eine eigene KI dafür entwickelt und so weiter und so fort. Das Problem ist aber trotz allem, dass die Lehrer einfach den Umgang mit der KI erst selbst noch lernen müssen. Und das ist nicht so einfach, wie das immer aussieht. Ich meine, kennt man ja auch, gibt ja unglaublich viele Gurus, die gerade behaupten, das ist alles so einfach und blub, blub. Nein, ist das eben nicht. Bis eine KI was ausspuckt, was wirklich zu gebrauchen ist und tatsächlich auch stimmt, das ist Arbeit.
Ja, besonders wenn du den Leuten beibringen möchtest, wie du eine KI benutzt, dann meinen wir nicht, welche Sätze du eingibst, damit die KI das Richtige ausspricht.
Richtig.
Damit meint man, wie man sein eigenes Netzwerk trainiert, wie man dem was beibringt. Wie zum Beispiel, ich will unbedingt eine KI machen, die Äpfel erkennt und voneinander unterscheiden kann. Ja, sowas gehört in den Lehrplan, sowas ist da drin. Und das ist nicht einfach, das ist nicht trivial.
Nein. Definitiv nicht, weil mir rot. Also es geht nicht um das typische Rumspielen, was so der Otto-Normalverbraucher damit macht. Das ist Pillepalle. Na, aber es soll ja schon so sein, dass die Leute dann eben KI auch im produktiven Alltag einsetzen können. Und naja, das ist halt wirklich schwierig. Aber gut, man findet das halt so wahnsinnig toll, also machen wir das einfach mal. So, wir hatten ja schon angeteasert, Japan hat da so ein klitzekleines Problem mit seinem Warnsystem J-Alert. Denn das Ding ist gar nicht so sicher, wie man zu glauben mag. Ein Sicherheitsexperte konnte nämlich tatsächlich eine falsche Meldung durch einen Original-Alert-Empfänger senden. So, also als allererstes, diese Sender und so weiter sind eigentlich ein geschlossenes System. Nun war jemand in einer kleinen Stadt so schlau, oh, warte mal, wir kriegen einen neuen, dann schmeißen wir den alten weg. Und der alte ist dann halt eben im Wiederverkaufsmarkt gelandet. Da hat ihn der Sicherheitsforscher gefunden. Das ist alleine ist schon ei. So, und er hat es dann halt eben geschafft, nachdem er den Empfänger untersucht hat, eben einfach eine Warnmeldung abzusetzen. Das ist gar nicht so gut, denn er hat festgestellt, tja, es gibt keine digitale Unterschrift, mit der sich die Herkunft und Echtheit der Daten kontrollieren ließen. Das nutzt das Ding einfach nicht. Es wurde gar nicht erst eingebaut. Ja, das ist natürlich gar nicht so toll für ein System, das bei Katastrophen und so weiter so warnen soll. Und das landesweit, und das ganze System hat ja, oder sendet ja zum Beispiel dann auch per Radio, per Fernseher, per Handy etc. und so weiter. Tja, und wenn sich das so einfach umgehen lässt, dann ist das eine riesen Sicherheitslücke, die da gerade aufgedeckt wurde.
Ja, also, ich kriege gerade Flashbacks von einer gewissen Situation, ein paar Jahre in Hawaii, falls sich jemand noch erinnert.
Mhm.
Atombomben-Erstschlag, das kam richtig gut bei der Bevölkerung an.
Ja, oder so Sachen wie der nordkoreanische Raketenstart im April 2023 auf Hokkaido war auch ein Fehlalert. Also das ist gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Bei der Regierung sieht man allerdings momentan noch kein Problem.
Ja, also ich bin mir sicher, die sehen das Problem, die würden es niemals zugeben. Die haben ja auch in den letzten Jahren versucht, mehr auf Cybersicherheit zu setzen. Das Problem ist, das ganze System ist von Anfang an so wie ein Sieb. Na, das ist sicher wie Windows XP. Das, ich weiß nicht, auch wenn sie ein großes Amt für Cybersecurity haben, ob sie da noch was retten können oder ob sie es neu bauen müssen.
Tja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich würde wohl hier und da ein bisschen an der Software rumschrauben reichen. Aber solange man gar nichts macht, ist es natürlich schlecht.
Ja, die sagen wahrscheinlich auch, das ist ja nur ein Einzelfall und wir gehen ja nicht davon aus, dass ne, dass noch mehr Leute machen könnten. Wahrscheinlich denken sie so drüber nach.
Wir beobachten mal die Lage. Ja, bis zum nächsten Raketenstart, der keiner ist. Super. Naja, und dann gibt es noch ein anderes Problem, denn die japanische Wetterbehörde hatte, ich weiß nicht, dieses Jahr muss es gewesen sein, ein Frühwarnsystem eingeführt, das eben lineare Regenbänder erkennen soll. Also die Dinger, die Starkregen bringen, wo Japan ja momentan massiv drunter leidet. Ja, jetzt hat man sich das Ganze mal angeguckt und festgestellt, ups, das Ding ist gar nicht so gut, wie wir eigentlich gehofft haben. Also man hat eigentlich gehofft, dass das so ungefähr 80% aller Wetter, also dieser Wetterphänomene vorhersagen kann. Nein. Tatsächlich sind es bloß 62%. Und dazu muss man sagen, die sind auch noch ziemlich ungenau, diese Prozent, weil man gibt zwar um die Wette Warnungen raus, ist ja auch gut, erstmal zu warnen, aber davon treten halt sehr wenige tatsächlich ein. Und gerade bei so Sachen wie jetzt in Schieber, was da passiert ist, da kam ja dann am Abend auf einmal holla die Waldfee was runter. Tja, da hat das Ding gar nicht angeschlagen.
Ja, ist die endgültige Trefferquote, ne? Es liegt nur bei 30%. Mhm. Das ist heftig.
Ui,
also,
das ist nicht gut.
Nee, ich meine, das ist echt nicht gut.
Es ist jetzt auch im Moment schwerer geworden, habe ich das Gefühl. Der dauernde Wandel und die Extremwetterlagen, ne, die hauen rein. So viel wie die letzten 2-3 Jahre habe ich noch nicht auf die Wettervorhersage. Ich will jetzt nichts Grobes sagen, aber du kannst es vergessen.
Ja, man kann es total vergessen. Ja. Ja. Also nur um das ganz kurz mal eben zu untermauern, in Japan wurde gestern erst wieder eine Evakuierung von 40.000 Menschen wegen Starkregen ausgesprochen. Und zwar ging es um die Stadt Himi. Da kam wieder kräftig Regen runter und die Stadt wurde ja schon überschwemmt. Ergo sollte man sich vor allem vor Erdrutschen in Sicherheit bringen. Heute, Stand aktuell, wurden wieder für 2 Ortschaften Evakuierungsanordnung ausgesprochen, denn da ist gerade Taifun Nummer 14 unterwegs. Das wird halt immer schlimmer.
Ich frage mich, ob es einfach zu schwer ist, das zu berechnen auf eine Art und Weise, die akzeptabel ist.
Tja, da bin ich ganz ehrlich, das weiß momentan eigentlich niemand. Es ist aber zumindest so, ja, die Katastrophen nehmen auf jeden Fall zu. Und schuld daran ist auch der heiße Sommer. Und man muss ja mal ehrlich sein, Japans Sommer ist ja mittlerweile kochend heiß. Der wird auch noch schlimmer werden die nächsten Jahre. Das begünstigt halt eben auch Regen, also Starkregenereignisse. So, dazu kommt, momentan sind wirklich sehr viele Taifune, die sich bilden. Und Japan zumindest streifen, also der Nummer 14 streift Japan ja auch nur. Das reicht dann schon wieder vor Hokkaido und 2 Inseln vor Hokkaido. Nicht so gut.
Ja, naja, wenn es halt unberechenbarer wird, was soll man da noch machen? Ich meine, man kann ja schlecht in die Zukunft sehen.
Richtig. Kann man tatsächlich nicht. Die Vorhersage soll jetzt wieder genauer werden. Man möchte jetzt auch schneller vorhersagen. Aber man sieht halt eben, das System ist extrem lückenhaft. Also die Menschen müssen gerade im Herbst höllisch aufpassen mittlerweile. Im Sommer verglüht man, im Herbst läuft man ab. Ist auch eine ganz tolle Sache. So, kommen wir nochmal zu Ausländern, denn es ist so, in Japan sperren mittlerweile Banken relativ schnell Konten von ausländischen Einwohnern, sofern die bei der Bank hinterlegte Aufenthaltsdauer endet. Egal, ob man jetzt eine Verlängerung rechtzeitig beantragt hat oder nicht. Das Problem ist nämlich, dass die Ausländerbehörde immer länger für die Anträge braucht. So, und dann schwuppdiwupp steht man auf einmal ohne Geld da. Zwar werden so Sachen wie jetzt Miete und so weiter, so Daueraufträge oder so, die gehen halt immer noch runter und auch Eingänge werden noch verbucht, aber man kommt nicht mehr an Bargeld. Man kann nicht mehr mit Karte zahlen und so weiter und so fort. Und dieses Problem tritt mittlerweile immer mehr auf, weil die Banken zu übervorsichtig reagieren. Um das kurz zu erklären, in Japan ist es so, dass wenn Menschen ihren legalen Aufenthaltsstatus verlieren, ist halt das Ding, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass Bankkonten weiterliefen und dann später einfach verkauft wurden, weil die online tatsächlich gesucht werden für Geldwäscherei. Wollte die Polizei halt gegen angehen, hat eben eine Anordnung rausgegeben oder beziehungsweise eine Empfehlung an die Banken, wo es dann hieß, ja, dann sperrt doch bitte diese Konten. Und die Banken halten sich sehr penibel dran. Selbst die Polizei rudert schon zurück und sagt, Leute, guckt doch bitte mal genau hin, das könnt ihr doch nicht machen. Er interessiert allerdings die Bank nicht, sie sperren halt trotzdem. Und dementsprechend häufen sich mittlerweile die Beschwerden, dass auf einmal ganz viele Menschen dastehen und, ja, kein Geld mehr haben.
Okay.
Selbes Problem wie vorhin bei unserem Thema auch. Die Sache von wegen, wir müssen illegale Sache, Machenschaften bekämpfen, ist größtenteils nur eine Ausrede. Und damit schneiden sie sich auch ins eigene Fleisch. Wenn was passiert, wenn du dich nicht auf die Bank verlassen kannst, um Geld zu haben fürs Essen, dann tust du es zu Hause im Sparstrumpf aufbewahren und dann ist es nicht bei der Bank und hat die Bank weniger Geld, mit der sie Geschäfte machen kann. Also,
richtig. Ja. Also im Schnitt dauert eine Verlängerung bei einer Bearbeitung einer beantragten Verlängerung bei der Aufenthaltsbehörde so zwischen 35 und 54 Tage. Das ist halt wirklich ein Problem und da muss man ja auch erstmal noch einen Termin bekommen und so weiter. Das ist leider auch nicht ganz so einfach. Das heißt also, selbst wenn man es sehr früh beantragt, kann es sein, dass man dann da steht, oh, abgelaufen, verdammt.
Ja, ja, das sind so Dinge, die einen so gefühlt die ganze Woche ruinieren.
Mhm. Und selbst bei den meisten Banken reicht es nicht, wenn man hingeht mit einem Nachweis, dass man es verlängert hat und das Verfahren gerade läuft. Das reicht der Bank nicht aus. Sie wollen halt einen gültigen neuen Aufenthaltsstatus haben.
Ach ja, aber das kann man auch anders lösen. Das kann doch nicht sein, dass das denn immer für die Leute dann da zu so einem Spießrutenlauf führt.
Ja doch, anscheinend schon. Man macht es sich einfach.
Ja, das auf jeden Fall.
Es wird schwer, weil es leben immer viel mehr Menschen mit ausländischem Pass in Deutschland. Es sind über 4 Millionen jetzt. Ne?
In Japan.
Es ist ungefähr so viel wie ganz Rheinland-Pfalz. Ne? Jetzt stell mir vor, du wirst ganz Rheinland-Pfalz sagen, oh, wir könnten jederzeit bei euch das Konto zumachen, wenn nicht regelmäßig und rechtzeitig die verdammten Papiere da sind. Das wird es eine ganze Menge Pfälzer, die werden unschön darauf reagieren.
Ja. Ja, definitiv. Nur in Japan hast du halt eben keine andere Wahl. Du musst da so nach dem Motto durch. Das ist eben das Problem. Und das ist ein Riesenproblem, weil klar, wo willst du denn Lebensmittel und so weiter kaufen? Da müssen die Banken tatsächlich mal ein bisschen flexibler werden. Zumindest müssen sie halt, weiß nicht, wenigstens den Nachweis, dass was beantragt ist, akzeptieren. Das muss ja nicht für ewig sein. Da muss man halt eben alle 2 Wochen das nochmal nachweisen oder was weiß ich was. Aber so kann das nicht weitergehen.
Hm.
Das ist für Ausländer ganz blöde Idee. Aber gut, man ist mal wieder ein bisschen übergenau. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei den Yakuza. Da ist es ja so, da gibt's ja die Regel, wer Geschäfte mit den Yakuza macht, das geht gar nicht, da gibt's Sanktionen. So, und da reicht es schon, wenn du in einer Bar sitzt und da kommt ein Yakuza rein, dann kannst du als Geschäftsmann das Problem haben, dass, wenn das rauskommt, dein Bankkonto flöten ist. Selbst wenn du mit ihnen überhaupt nicht gesprochen hast, darüber hatten wir vor ein paar Folgen auch mal gesprochen, die Banken sind da viel zu übergenau.
Wenn ich mir das überlege, in Wirklichkeit geben ja die Banken einfach den Yakuza riesen viel Macht dadurch, ne?
Klar.
Wenn sie einfach irgendeinen Geschäftsmann haben, der nicht mit ihnen will oder der ihnen ein Dorn im Auge ist, dann müssen sie nur ein kleines bisschen verfolgen in seinem Alltag und in seinem Feierabend.
Oh, da gibt es haufenweise Fälle tatsächlich Unternehmen oder Unternehmern, die ihr Unternehmen genau aus den Gründen verloren haben. Weil auf einmal die Bank, alle Konten waren weg, der wusste überhaupt nicht, was los war. Und dann hieß es dann, ja, du warst ja mit den Yakuza unterwegs.
Wunderbar. Die Bank hilft den Yakuza-Geschäftsleute raus zu ekeln. Ne?
Ja, super Geschichte.
Man kann ja auch was davon profitieren, ne? Warum nicht?
So ungefähr. So, meine Frage. Kennt ihr die Bezeichnung Kleines Kyoto?
Ja, das hört man durchaus, ja, so wie Klein Tokio, auch manchmal in Deutschland so ein bisschen, ne?
So, das wissen jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Wusstet ihr eigentlich, dass es eine Vereinigung gibt, die genau dieses Kleine Kyoto vermarktet?
Nö, tatsächlich nicht.
Ja, tatsächlich gibt es das schon ewig lange, und zwar seit 1985. Das Kleine Kyoto ist eine Kennzeichnung, womit Städte lange, lange, lange Zeit geworben haben, beziehungsweise heutzutage auch noch werben, um eben die Menschen so ein bisschen ein Bild im Kopf zu geben und in der Hoffnung, okay, damit können wir Touristen anlocken. Ist keine schlechte Sache, aber mittlerweile sagen immer mehr Städte, warum soll man das eigentlich machen? Vermarkten wir doch einfach unsere eigene Identität und steigen aus diesem Verbund einfach rotzfrech aus. Also sowas. Ursprünglich waren es mal 56 Mitglieder, mittlerweile sind es noch 37, Tendenz weiter sinken, weil immer mehr sagen, nö. Darunter zum Beispiel Kanazawa. Und Kanazawa ist ja nur nicht gerade klein. Die waren seit 1988 dabei. 2018 sind sie ausgetreten. Man hat da gesagt, ja gut, wir haben nur eine Handwerkstradition. Nutzen wir das doch für eine Vermarktung. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo es halt eben ganz genauso ist. Man löst sich ein bisschen von Kyoto.
Ich überlege mir gerade, ob das nicht nach hinten losgegangen ist, ne? Weil Leute lesen nicht so genau. Wenn du dich als kleines Kyoto vermarkst, dann lesen die Leute oft wahrscheinlich nur Kyoto und denken, ach, nach Kyoto könnte ich auch mal reisen. Und jetzt hast du diesen Salat.
Nee, das kleine Kyoto ist tatsächlich mit, schon ein Markenzeichen, dass die Leute auch im Kopf tatsächlich vernünftig aufnehmen. Also das haben auch ganz viele Statistiken gezeigt. Man erzeugt damit halt ein Bild, ja, wir sind genauso wie Kyoto und Kyoto kennt ja einfach jeder. Dass man jetzt anders, also was anderes oder einen anderen Weg geht, das ist für die Kommunen wahrscheinlich zu Anfang vielleicht ein Risiko. Aber bei zum Beispiel Kamakura hat es ja funktioniert. Man sagt ehrlich, die Stadt ist mittlerweile bekannt für ihre Handwerkskunst weltweit. Zwar noch nicht so, wie jetzt Kyoto bekannt ist. Okay, klar, das ist ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Aber naja, Kyoto war eigentlich auch immer bekannter als die kleinen Kyotos.
Ja, aber der Bild für Touristen hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, ne?
Ja, ja, jetzt mittlerweile schon.
Wenn du jetzt sagst, hey, wir sind genauso wie Kyoto, oder du meinst Rand überfüllt?
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wahrscheinlich hat das auch jetzt mittlerweile einen ziemlich negativen Beigeschmack, oder?
Ja, tatsächlich wird Kyoto bei ausländischen Touristen immer unbeliebter. Was sie jetzt selber sagen, zu voll. Man reist noch hin, weil es gehört einfach dazu. Es ist ja die sogenannte goldene Route. Also sprich Tokio, Kyoto, Hakone, Osaka und so weiter und so fort. Aber tatsächlich läuft das Geschäft irgendwann auch aus, weil ja, seien wir mal ehrlich, irgendwann war jedermann in Japan, wenn die Zahlen so weiter steigen. Und man ist ja in Japan mittlerweile auf den Trichter gekommen, okay, vielleicht sollten wir nicht nur auf große Einkaufskundschaft setzen. China, hä? Weil die kam ja wirklich nur rüber zum Einkaufen. Der Markt ist ja mittlerweile dezent ausgetrocknet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, warum sehen wir da nicht zu, dass wir einfach auch mal andere Regionen schmackhaft machen? So. Und wenn dann die Regionen anfangen, sich selbst zu vermarkten, ist es natürlich schon einen gewissen Vorteil, weil man einfach dieses, wir sind halt wie Kyoto, dadurch abstreift, jetzt mal von den Besucherzahlen abgesehen, aber man streift so ein bisschen dieses, wir sind halt eben kulturell, ja, das typische Japan oder das typische alte Japan, damit wird Kyoto ja assoziiert, weil das sind ja die meisten Städte gar nicht. Klar, sie haben auch ihren geschichtlichen Hintergrund, aber da gibt es halt viel, viel mehr zu entdecken. Und das zu fördern, ist eigentlich eine gute Idee. Also gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr eigentlich sagen, ja gut, wir reisen jetzt zum zweiten Mal nach Japan, jetzt brauchen wir die goldene Route auch nicht mehr sehen. Ne?
Ja, man sollte sich auch nicht unter Wert verkaufen. Ich meine, die haben ja auch irgendwie eigene Kultur und Tradition und die haben mehr zu bieten, als nur zu sagen, wir sind so ein bisschen wie Kyoto. Ne? Deswegen, also ich meine, man sollte sich da auch nicht unterschätzen, ne? Also die haben auch tolle Sachen und das sollte man auch feiern, finde ich.
Ja, definitiv. Das definitiv.
Besonders, weil es in Japan so unterschiedlich ist, ne? Das Essen und die Gewohnheiten, die Musik, die Dialekte von Süde bis Norde geht da sehr viel. Wirklich. Es ist eine ganz andere Welt von unten im Süden bis oben nach Hokkaido.
Ja, Japan ist kulturell unglaublich reichhaltig. Also, wenn man jetzt sich mal nur von dem typischen Bild, was man von Japan im Kopf hat, ein bisschen löst, dann entdeckt man da unglaublich viel Neues, womit man gar nicht gerechnet hätte. Aber Japan ist halt nicht an allen Ecken und Enden immer Japan gewesen. Das Land hat sehr, sehr viel Kontrast. So, kommen wir nochmal zum Thema, alles wird teurer. Jetzt mal abgesehen davon, dass Japan übrigens seit 1. September die größte Preiswelle dieses Jahr erlebt hat. Da sind ja irrsinnig viele Sachen teurer geworden. Am 1. Oktober geht's weiter, haben schon ganz viele Firmen angekündigt. Gibt es da ein dezentes Problem? In Japan wächst nämlich die Energiearmut. Und das ist ein gewaltiges Problem, gerade im Sommer. Denn immer mehr Haushalte können sich einfach in dem Maß die Energie, die sie brauchen, nicht mehr leisten. Und das Erste, was man kürzt, Klimaanlagen.
Oh, okay, ja. Total logisch, dass man das jetzt macht, ne?
Also es ist so, dass momentan laut Berechnung von Forschern rund 10% der Haushalte, die in der Energiekosten zu hoch sind, Tendenz steigen, weil eben einfach die Energiekosten logischerweise steigen. Klar, Japan ist extrem importabhängig. Da helfen dann auch die hier, wie heißen sie, die Atomkraftwerke, die man gerade reinweise in Betrieb nimmt, übrigens nischt, weil die sind im Betrieb nicht so toll, wie man immer davon ausgeht. Die werden ja auch subventioniert und so weiter und so fort. Und das Problem an der ganzen Sache ist, Japan hat unglaublich viele schlecht gedämmte Wohnungen. Das heißt, man muss eh mehr fürs Heizen ausgeben und man muss halt mehr für die Kühlung ausgeben, weil klar, mal eben kurz ein Haus neu dämmen, das ist ein bisschen teuer. Gar nicht gut. Und dementsprechend sparen immer mehr Leute, gerade bei solchen Sachen wie eben Klimaanlage und so weiter, weil sie halt Angst haben, dass sie sich den ganzen Krams nicht leisten können, beziehungsweise den ganzen Krams auch gar nicht leisten können. Ja, das Problem ist bloß, dass diese Art von Armut bei der Regierung irgendwie auf taube Ohren stößt, weil da gibt es einfach niemanden, der mal daran denkt, oh, das könnte ein Problem sein.
Ja, ich meine, bei der Regierung nicht. Ich frage mich, wie viele Leute sich denken, sie brauchen ihre eigenen Stromressourcen, also ihre eigenen Solarpaneele und allen möglichen Kram. Ne?
Das sind gar nicht so wenig, aber das funktioniert leider nicht so.
Wie meinst du, es funktioniert nicht? Okay, ja, es liegt daran, dass die Wohnungen in Japan ziemlich klein sind. Auch wenn du ein eigenes Haus hast, hast du nicht so viel Platz, um dich selbst zu versorgen.
Ja. Und das ist schon krass. Und wenn man bedenkt, dass die Armutsquote in Japan ja ansteigt, wird das Problem immer schlimmer. Aber, tja, es spielt ja keine Rolle. Weil man denkt nicht dran. Es gibt ja schon seit Jahren Zahlen, die halt belegen, dass gerade ältere Leute im Sommer sehr vorsichtig mit dem Energieverbrauch umgehen. Das heißt also, sie schmeißen ihre Klimaanlagen, wenn sie denn dann haben, eher selten an. So, und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, denn gerade ältere Menschen sind ja von den Extremtemperaturen stärker betroffen. Also sprich, die kippen schneller um als eben jetzt ein normaler Erwachsener. Genauso wie Kinder ja auch. Die halten das auch nicht so einfach durch oder beziehungsweise aus. Und wenn man dann noch Strom sparen muss, weil man sich einfach die Rechnung nicht leisten kann, dann Postmahlzeit. Eigentlich hätte das schon längst in die Maßnahmen gegen die starken Temperaturen, Anstiege und so weiter aufgenommen werden müssen. Macht man aber nicht.
Puh, okay.
Also es gibt Subventionen, ja. Die laufen halt demnächst aus, die werden noch nicht verlängert, aber aktuell gibt es Subventionen. Allerdings zählen die ja auf die Gesamtbevölkerung ab, das heißt, sie lösen das Problem nicht. Weil, nachdem die Subventionen eingeführt worden sind, Stichtag übrigens genau am gleichen Tag, haben eigentlich alle Stromversorger in Japan angekündigt, oh, wir müssen übrigens die Preise erhöhen. Surprise.
Ich wollte gerade sagen, Überraschung, Überraschung. Na, sowas aber auch.
Ja, wer hätte das gedacht? Das ist halt echt ein Riesenproblem. Und da muss was passieren. Das tut's halt nur leider nicht.
Ich meine, die anderen Länder haben es ja vorgemacht. Schrecklicherweise sogar China hat es vorgemacht. Wenn du einfach überall Solarpaneele hinballerst, dann geht es schon. Selbst Deutschland ist ganz gut dabei beim Ausbau, ne,
ja, für Solar und Wind. Wir versuchen gerade massiv das kaputt zu machen, regierungstechnisch, aber noch sind wir ganz gut.
Ja, noch ist da ein bisschen Schwung drin. In Japan hat es gar keinen Anfang gehabt, ne? Wenn Richtig. Mal einmal Schwung da gewesen wäre, kann es auch sein, dass die ganze Wirtschaft sich darauf einstellt, aber das ist das Problem. Die haben noch nicht mal einen Anfang gemacht.
Richtig. Und das ist ein gewaltiges Problem. Also da muss dringend was getan werden, aber man supportiert ja eigentlich eher den Ausbau, weil man muss sagen, die Atomlobby in Japan ist unglaublich groß und unglaublich stark. Also torpediert man so. Da wurden dann Umlagen geschaffen, die im Strompreis mit eingerechnet werden und so weiter und so fort. Jetzt der Ausbau der Atomkraft, tja, das schlägt sich auch wieder auf den Preis nieder, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das wurde ja auch letztes Jahr beschlossen. Und das geht halt momentan gemütlich so weiter. Toll. So, kommen wir mal zu jemandem, den müssen wir erwähnen, denn Toyohiro Akiyama ist im Alter von 48 Jahren verstorben und das war Japans erster Mensch im All. Warum wir das erwähnen, jetzt abgesehen davon, dass er Japans erster Mensch im All war, er war kein Astronaut, er war Journalist. Die ganze Geschichte ist tatsächlich ein bisschen sehr kurios. Es ist nämlich so, dass der Gute für TBS gearbeitet hat damals. Und er startete im Dezember 1990 mit einer sowjetischen Sojus-Kapsel zur Mir. Der bekannteste Satz von ihm, weil jeder hatte dann so seinen Satz, bin ich auf Sendung. Er hat dann einfach da oben berichtet. Der Witz war, dass das Tokyo Broadcast System Television damals jemanden einfach ins Weltall schicken wollte, um eben zu berichten und hat diesen Flug gekauft. Und dann gab es ein Losverfahren und dabei wurde er ausgewählt. Und er war damit der erste Journalist im Prinzip im Weltraum, weil Naja, Japan hatte damals auch keine Astronauten. Also beziehungsweise ich glaube schon, aber also es gab schon Astronauten, die wollte man auch in Weltall schicken. Das Ganze hat sich aber verzögert. Und dadurch ist er halt eben der erste der erste Japaner im Weltraum gewesen.
Coole Story.
Mhm. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Mann, das ist eine Ehre, der ist Japan dann irgendwie nicht, hat es nicht wieder, ist dann nicht nachgefolgt, ne? Da hätte man was Lustiges draus machen können.
Der Witz vor allen Dingen war ja, es waren ja schon Astronauten in Japan ausgewählt worden für eine Mission, die sich ja nur durch einen dummen Zufall, weil da irgendwas technisch nicht funktionierte, verschoben wurde. Also das ist schon so, wow. Ja, also schickt man Reporter.
Why not? Das ist ein bisschen schade, dass auf der ganzen Welt so dieses Wettrennen um das All nicht aktuell ist. Mhm. Aber es wäre doch ganz lustig. Wir hatten letztes Jahr noch ein paar Nachrichten immer wieder drin gehabt von kleinen Aktionen. Ne? Mhm. Egal, ob es Werbung war, wenn sie dann irgendwie ihre Holzkisten ins All schicken oder ihre Gundam-Figur. Ja. Aber dieses Jahr war es ziemlich still, obwohl
ja, aber
es passiert ja eigentlich sau viel im Hintergrund. Ne? Es ist ja erst letztens das neueste Teleskop hochgeschickt worden und allem möglichen Unsinn.
Ja, nur aus Japan hat man nicht so viel. Nee, Japan hat momentan ein Raketenproblem. Ja. Ihre neueste Rakete hat den Hang dazu, entweder nicht zu starten oder zu explodieren. Mhm. Die erfolgreichen Flüge summieren sich gerade sehr, also im einstelligen Bereich. So, wie angekündigt, haben wir ja noch die Kakerlaken. Also, die japanische Präfektur Hokkaido, die kleine schnucklige Insel, galt lange als frei von Kakerlaken. Also sie war nicht hundertprozentig frei, sie galt halt eben als frei. Naja, nur mittlerweile erobern die Kakerlaken die Insel zurück. Und das ist gar nicht so toll für die Menschen, die dort leben. Denn das Problem ist Klimawandel, weil die Temperaturen steigen, auch im Winter. Das ist für die Kakerlaken natürlich toll. Dann immer bessere Häuser, da kann man sich gut drin verstecken. Der Warentransport hat natürlich zugenommen. Ich meine, hey, im Karton kann man auch super überleben. Und dementsprechend steigt gerade die Verkäufe für Insektenbekämpfungsmittel in Hokkaido ganz schön an. Und zwar so schön, dass sich die Hersteller richtig freuen. Ich glaube, ich gebe dir noch eine Woche, dann knallt wahrscheinlich dieser Korken.
Mann, eigentlich hat man immer im Kopf von der Kakerlake als ein Vieh, die alles wegsteckt. Aber auch die Kakerlake hätte gerne mildere Winter.
Ja, definitiv. Also der Winter ist für eine Kakerlake gar nicht so toll. Tja, ist natürlich doof, denn noch kaltes, kalte Winter sind nicht mehr so kalt. Und es wird halt wirklich immer wärmer da drüben.
Ja, ja. Die ändern wirklich auch ihre Gewohnheiten. Ne, ja. Dieses Schneefest in Sapporo hat jetzt auch so gesagt, wir ändern einfach unsere Themen für die nächste Zeit, weil die Welt ändert sich mit. Ne?
Richtig. Ne, vor allen Dingen, ich meine, das überhaupt noch stattfinden zu lassen, ist ja sowieso schon eine reife Leistung.
Ne.
Aber gut, dadurch kommen halt die Kakerlaken zurück.
Wie gesagt, ich finde Kakerlaken. Ich meine, es sind faszinierende Tierchen, wie du schon sagtest, die können fast alles überleben, aber ich bitte nicht bei mir in der Wohnung und ich hoffe auch nicht bei den Menschen in Hokkaido, weil gruselig, eklig.
Ich sehe das wie Spinnen. Ganz ehrlich, sollen sie machen, was sie wollen, aber bitte nicht in meiner Nähe, so dass ich sie nicht sehe, höre, rieche oder sonst irgendwas.
Ja, das ist ja das Problem bei Kakerlaken. Ne? Die siehst du ja auch eigentlich nicht, weil sie mögen ja kein Licht, ne? Das heißt, es kann durchaus sein, dass du abends irgendwie im Bettchen liegst und dann hörst du, weiß ich nicht, bei dir in der Küche dann irgendwelche Krabbelgeräusche.
Ja, alles gut, jetzt ist aber mal Schluss hier, sonst hört sich keiner mehr den Podcast an und besorgen für Albträume. So, das ist auch noch was. In Japans Hauptstadt wurde der Unicorn Gundam nach, ich glaube, 8 Jahren war das jetzt, ne, abgebaut, der da die ganze Zeit rumstand und sich so toll transformieren konnte. Und damit ist jetzt Schluss.
Ja, schade. Man hat's mit vielen tränenerfüllten Augen den Abschied leider hingenommen.
Ja, tatsächlich. Also es waren wahnsinnig viele Fans aus dem In- und Ausland da. Man muss dazu sagen, das Ding ist eh schon halb auseinandergefallen, weil es gab immer wieder Probleme mit dieser Transformationsgeschichte. Das hat irgendwie zum Schluss nicht mehr so gut funktioniert, also eigentlich gar nicht. Teilweise konnte er auch nur noch im Kampfmodus rumstehen und so solche Spränzchen. Also ja, irgendwann musste mal abgebaut werden, sonst wäre er wahrscheinlich umgekippt. Ob da was Neues hinkommt, weiß man noch nicht, aber wie ich Bandai kenne, bestimmt.
Ja, also ich hatte eigentlich irgendwie im Kopf, dass schon neue Sachen geplant waren. Aber du kannst eigentlich davon ausgehen, weil Gundam ist eine Marke, die nicht nur stark ist, sie wurde auch in den letzten Jahren gefördert, bis zum geht nicht mehr.
Oh ja.
Und es ist also, so viel geplant noch für das ganze Ding. Ich glaube, die haben irgendwie so einen 10-Jahres-Plan für das.
Ja, Gundam ist ein unglaublich umsatzstarkes Franchise. Ich meine, Düsseldorf hat ja nicht umsonst erst einen Store aufgemacht. Aber allgemein ist Gundam ein unglaublicher Umsatzbringer.
Ja, ist eine Riesenmarke in Japan. Manche glauben das immer nicht so ganz, aber das Zeug verkauft sich wie geschnitten Brot.
Ja, auch im Ausland wird es halt immer beliebter. Nur komischerweise hier in Deutschland wieder nicht. Die guten Sachen, die werden halt abgelehnt. Man ist mal mehr so auf Naruto und so weiter. Okay, ich bin ja schon ruhig. Ach ja, aber gut, jetzt ist halt eben vorbei. Der Gute wird eingemottet und ich bin mal gespannt, ob sie was Neues hinbauen. Aber ich wette halt auch, da kommt garantiert wieder was.
Ja, es ist auch eine Frage des Alters. Sie brauchen halt einen neuen Gundam, den sie dahin matschen wollen. Ist die Frage. Ich weiß gar nicht, welcher von den Dingern im Moment gerade der beliebteste ist.
Ich habe keine Ahnung. Also da muss ich tatsächlich passen. So, dann gibt es eine interessante Umfrage in Japan. Denn es wird ja weltweit über ein Verbot für junge Menschen gesprochen, also den Social Media zu verbieten. Und tatsächlich ist laut dieser Umfrage Menschen zwischen 15 und 39 durchaus dafür in Japan, eben Social Media für Kinder einzuschränken.
Ja, das kann ich verstehen, dass ihr dafür seid, aber warum habt ihr dann bisher nichts dafür getan? Im Endeffekt, die Eltern bestimmen doch, was ihre Kinder machen können, oder?
Nein. Also so einfach ist es nicht. Nicht immer alles auf die Kinder, auf die Eltern schieben. Japan hat ja zum Beispiel sehr viel Richtung Digitalisierung der Schule getan. Darunter, jeder soll halt ein, wie heißt das hier, so ein Pad bekommen und so weiter und so fort. Und damit sind die Kinder natürlich größtenteils auch anderweitig unterwegs. Also eigentlich mehr als schulisch, aber okay, lassen wir das mal. Das Ding ist, man versucht ja immer, gerade regierungstechnisch, die Social-Media-Netze anders einzuschränken. Also sprich zu sagen, so pass auf, Freunde, ihr müsst mehr kontrollieren, etc. bla bla. Man setzt halt eher so auf den Dialog, der nicht so ganz funktioniert. Gerade mit X klappt ja gar nicht. Hatten wir ja auch letztens, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, zumindest haben wir einen Artikel darüber. Das Problem ist halt einfach, das reicht den meisten logischerweise nicht aus, weil gerade Social Media, das ist einfach für Kinder eigentlich mittlerweile keine gute Idee mehr. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Dass man hier aber sagt, okay, selbst die Zielgruppe, also sprich ab 15 Jahren, sagt, nö, also beschenkt das. Das hat mich ein bisschen erstaunt.
Die Leute spüren schon, was das, die schlechten Seiten davon, die spüren auch die guten Seiten davon. Es ist klar, dass heutzutage die Leute besser vernetzt sind als früher. Es hilft tatsächlich bei der Einsamkeit etwas. Ja. Es gibt Studien, da wurde getestet, Jugendliche längere Zeit ohne ihre Handys, ohne irgendeine Möglichkeit mit ihren Freunden zu reden oder sich auszutauschen in einer Gruppe zu sein, die haben davon weniger als Leute, die dann einfach ihr Smartphone benutzen dürfen, wie sie wollen. Mhm. Das heißt, die Nachteile überwiegen nicht immer die Vorteile, aber die Nachteile sind da und das sieht ihr dann, ne?
Ja. Also es sind große Nachteile, muss man leider ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ernsthaft, das Ding ist, die Dinger sind mittlerweile Fake-News-Schleuder, da wird Mobbing betrieben ohne Ende und da muss man ehrlich sein, ja, sie gehören eingeschränkt und ich halte das auch keine gute Idee, da Kinder frei einfach drauf rumhüpfen zu lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, gut. Japan dachte halt eben, man kann das ja irgendwie mit Regularien ändern, besser machen und so weiter. X ignoriert sie. Facebook ist bekanntlich auch nicht unbedingt gerade, oder Meta ist ja bekanntlich auch nicht unbedingt gerade der tollste Konzern, was Schutz von Menschen und so weiter angeht. Also von daher, wäre ein Verbot vielleicht eine Idee.
Ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, weißt du? Weil es einfach nicht das Problem löst.
Nee, natürlich nicht.
Ja, genau. Nee.
Ich bin aufgewachsen in einer verdammten Zeit, wo Deutschland Zensur richtig gemocht hat. Ne? Alles musste unter die Schere. Videospiele, Filme, etc., etc. So viel auf dem Index gelandet. Und ich habe nur eine Sache mitbekommen. Die Leute sind irgendwie drumherum gegangen. Ne? Besonders, wenn irgendjemand was verbietet, dann willst du eher was drumherum. Ne?
Ja,
deswegen die einzige Möglichkeit, wie das ist, die Firmen dazu zu zwingen, ihre Sachen anders anzubieten.
eigentlich ist es so, man müsste den Firmen ins Geld. Und ja, zwar wirklich richtig heftig. Aber irgendwie klappt es ja anscheinend nicht. Mein Google hat ja jetzt in den USA, da wurde ja festgestellt, ja, ja, ihr habt ja schon Monopol, was Werbung angeht. Und ja, ihr bescheißt auch gut, aber zu schlagen machen wir nicht. Mhm. Das Ding ist, es traut sich irgendwie keiner an den Tech-Konzerne ran. Und das müsste sich ändern. Da müsste wirklich mal auf den Tisch geprügelt werden, weil anders kriegt man den nicht unter Kontrolle. Klar, ein Verbot wird es nicht ändern. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist logisch. Da muss wirklich richtig auf den Tisch geklopft werden. Und solange das nicht gemacht wird, wird sich nichts ändern. Tja,
blöd. Aber das ist dann ja wieder Arbeit, ne? Und
ja. Ja, man ist ja auch gerade mit was anderem beschäftigt, ne?
Das sowieso. Und weißt du, Verbote sind ja sowieso viel, viel einfacher. Theoretisch jedenfalls.
Ja, theoretisch, ja. Oh Mann, in Frankreich wird es doch gekippt, ne? Von einem Gericht.
Ich weiß gar nicht, ob es gekippt wurde. Keine Ahnung. Kann ich gerade echt nicht sagen. Ich weiß, in Australien bringt das Ganze so gut wie gar nichts.
Ja, naja, also ich meine, man sollte Kinder nicht unterschätzen, die wissen, wie man sowas durchaus.
Ja Gott, umgeht. Ich wusste damals auch, wie ich an Quake oder an Doom komme. Ich meine, hallo.
Ja.
Ich habe Filme gesehen, die, naja, lassen wir das mal lieber. Aber logisch, man hat seine Wege, das ist ganz normal. So, Verbot erstmal auszusprechen, um Druck aufzubauen, okay, vielleicht ist es, oder das wäre eine Idee, aber man muss halt, wie gesagt, direkt an die Konzerne ran, sonst wird das nichts. Nur, da muss man sich vertrauen. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, denn in Japan gab es eine Weltmeisterschaft und da haben sehr viele Menschen mitgemacht, nämlich rund 1000 Menschen. Es geht dabei um die Garnelen-Weltmeisterschaft und zwar nicht um, wer pellt die schnellsten, am schnellsten Garnelen, nee, sondern wer fängt am schnellsten Garnelen und zwar Kuruma-Garnelen. Die wurden in einem abgesperrten Wattengebiet ausgesetzt und dann ging's los. Die Leute hatten, ich weiß gar nicht, ich glaube eine Stunde oder so, wenn ich mich gar nicht irre, 40 Minuten und dann mussten sie halt eben Garnelen fangen wie ein Weltmeister. Und das ist bei den Viechern gar nicht so einfach, denn die verbuddeln sich sehr gerne. Und naja, Wattmeer kennt jeder, da kann man sich sehr schnell verbuddeln. Und dementsprechend, ja.
Ja, muss mit Hand fangen.
Richtig.
Nichts an Hilfsmitteln erlaubt.
Ja, also der Sieger schaffte auch tatsächlich 158 Tiere zu finden. Ausgesetzt wurden übrigens 13.000. Es wurden auch nicht wieder alle eingesammelt. Das halten wir kurz fest. Schlicht und ergreifend nicht alle gefunden. Ja.
Ja, die Garnelen, die kommen davon.
Ja, haben Glück gehabt, haben sich tief genug verbuddelt. Es ist tatsächlich so, dass diese Weltmeisterschaft unglaublich beliebt ist, komischerweise. Sie startete übrigens 1991 in Yamaguchi. Und zwar in der Stadt Aio. Sie gilt so als Ursprungsort des kommerziellen Kuruma-Garnelenzucht in Japan. Und der Sitz war dahinter halt eben, diese Zucht bekannter zu machen. Es gab auch schon, also bewerbetechnisch gab es schon Leute, 2016 haben sich 54.000 Leute auf die etwa 1.600 Plätze beworben und so weiter und so fort. Das ist ein unglaublich beliebtes Ding, warum auch immer.
Ich meine, es macht Spaß, mit deinen eigenen Händen was zu fangen. Das macht wirklich Spaß. Das ist der Wettbewerb, das stelle ich mir ein bisschen chaotisch vor.
Ja. Also ich habe Videos davon gesehen, da habe ich mich dann doch ein bisschen totgelacht, weil wie die hier in alle Richtungen Wattenmeer gerannt sind, zum Schluss eigentlich mehr gerollt als gerannt, das war schon sehr komisch. Aber gut, man hat Spaß gehabt, ne? Die armen Tierchen.
Ach, na ja. Ist auch nicht anders mit anderen Tieren, oder?
Darüber reden wir jetzt mal lieber nicht. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, kommt auf sumika.com, da haben wir ganz viele von euch. Weil die Nachfrage kam, App-Anmeldung im Store läuft. Ich warte nur gerade noch auf eine Nummer, die Google haben möchte. Das dauert leider ein bisschen. Läuft aber auf jeden Fall. Vielen Dank übrigens nochmal an die Beta-Tester. Habt mir sehr geholfen. Ihr habt da echt ein paar Bugs gefunden, die sind mir echt nicht aufgefallen. Also vielen Dank. App, ja, geht halt online, sofern die Anmeldung durch ist, Google alles getestet hat, etc. Bla. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange das dauert. Wir sind aber auf jeden Fall dabei. Achso, weil die Frage auch aufkam, nee, für Apple kommt zuerst mal nicht. Das dauert eine Weile, weil das ist leider ein bisschen komplizierter. So, ja, ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.